Ja, liebe Gemeinde, ich lese zunächst mal den Text, der der Predigt zugrunde liegt. Und das Ganze, hatte Lothar ja auch schon angekündigt, steht in der Offenbarung des Johannes, und zwar im dritten Kapitel, die Verse 7 bis 13. Das wird hier auch nochmal eingeblendet, sodass wir dann auch die Möglichkeit haben, das immer wieder auch zu lesen. Der Text ist sehr intensiv. Dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige. Der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu. Der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft. Und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Erdkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wow, was für ein Text. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, war ich erst mal erschlagen von dieser gewaltigen, dunklen Sprache der Offenbarung des Johannes. Aber beim zweiten und dritten Lesen fing plötzlich dieser Bibeltext an zu leuchten. Mir ist da so ein Licht aufgegangen, erst eins, dann zwei, und da wusste ich, das ist der Bibeltext für den zweiten Advent, das ist der Text Gottes für unsere Gemeinde heute. Wir sind in der Offenbarung des Johannes und dort bei den sieben Sendschreiben. Ganz konkret sind wir bei dem Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Philadelphia, das war eine Stadt in der Landschaft Lydien, in Kleinasien, das ist die heutige Türkei. Und die ist im 2. Jahrhundert vor Christus gegründet worden. Und zu dem Zeitpunkt, als dort eine christliche Gemeinde existierte, war sie schon mehrfach durch Erdbeben zerstört und wieder aufgebaut worden. Im 1. Jahrhundert nach Christus gab es in dieser Stadt Philadelphia eine kleine christliche Gemeinde, die deutlich kleiner und unbedeutender war als die Gemeinde in Rom oder in Jerusalem oder in Korinth. Und trotzdem, ganz erstaunlich, diese Gemeinde kommt von allen sieben Sendschreiben am allerbesten weg. Von daher ganz interessant und wert, mal drüber nachzudenken, was zeichnet eigentlich diese Gemeinde aus? Wir lernen aus dem Text dieses Sendschreibens, dass diese Gemeinde in Philadelphia unter Verfolgung gelitten hat und dass sie auf das zweite Warten Christi gewartet hat, das zweite Kommen Christi gewartet hat. Die Parallele drängt sich ja quasi auf. Heute am zweiten Advent, genau zwei Wochen vor Heiligabend, warten auch wir immer noch auf das zweite Kommen Gottes Christi und feiern sozusagen das erste Kommen, was auch in zwei Wochen dann stattfinden wird, diese Feier. Das heißt, auch wir warten auf dieses zweite Kommen Christi. Und genau darum geht es ja in der Offenbarung. Diese Sendschreiben sind ja Schreiben aus der Endzeit. Schreiben aus der Endzeit an diese sieben Gemeinden. Und derjenige, der hier mit dem Heiligen, dem Wahrhaftigen, demjenigen mit den Schlüsseln Davids bezeichnet wird, das ist natürlich niemand anderes als Jesus Christus selbst, der Nachkomme, den Matthäus in die Linie des Königs Davids stellt, den Sohn Gottes, Und dieser Jesus Christus hat den Schlüssel in der Hand. Was er zuschließt, kann niemand aufschließen. Was er öffnet, kann niemand zuschließen. Sein Urteil ist endgültig. Er ist der Weltenrichter. Und das sagt nicht nur Johannes in der Offenbarung, das sagt Jesus Christus von sich selbst. Ich bin die Wahrheit, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus Christus, Vers 8, ich kenne deine Werke. Ich weiß alles, was du getan hast, alles das, woran du dich erinnerst. Und alles das, woran du dich lieber nicht mehr erinnerst. Alles das, was du so gerne vergessen würdest, was du verdrängst, was du eigentlich am liebsten unter den Teppich gekehrt hättest. Ich kenne deine Werke. Ich weiß nicht, ob es euch bei diesen Worten so ähnlich geht, wie es mir gegangen ist, als ich es gelesen habe. Und das ist mir so kalt in den Rücken runtergelaufen. Und dachte so, ich kenne deine Werke. Puh. Ja, ich weiß das ja, aber Jesus Christus anzusehen und diese Worte von ihm zu hören, das ist schon eine sehr, sehr intensive Vorstellung. Aber dann kommt es ganz anders. Jesus Christus sagt, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan. Eine freudige Überraschung. Die Tür geht auf. Das ist ja fast wie Advent, jeden Tag. Ein Türchen geht auf und eine freudige Überraschung dahinter. Nur, dass diese Tür, die aufgeht, noch eine ganz andere freudige Überraschung birgt als jedes Türchen im Advent. Das ist eine freudige Überraschung und vielleicht das noch Überraschendere, wenn man sich diesen Text einmal genau anguckt, das noch Überraschendere ist die Begründung. Denn die Begründung, die wir lesen, heißt, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Moment, Herr, du öffnest die Tür, weil ich eine kleine Kraft habe? Da steht nicht, weil du so stark warst. Da steht auch nicht, weil du ohnmächtig warst, sondern weil du eine kleine Kraft hast. Eine kleine Kraft ist eine kleine Kraft. Sie ist nicht viel, aber sie ist auch nicht nichts. Eine kleine Kraft, die uns Christus hier sagt, eine kleine Kraft ist das, was man vielleicht auch landläufig sagen würde, das Glas ist nicht halb leer, sondern es ist halb voll. Und das ist eine ganz erstaunliche Parallele zu unserer Gemeinde heute. Auch wir sind eine Gemeinde, die jetzt nicht in der Gefahr steht, vor lauter Kraft übermütig zu werden. Und wir sind keine Gemeinde, die ohnmächtig ist. Jeder Einzelne von uns hat eine kleine Kraft. Wir als ganze Gemeinde haben eine kleine Kraft. Natürlich, wenn man sich die Herausforderungen anguckt, die in der dunklen Zeit auf uns wartet, wenn wir uns mit diesen Herausforderungen konfrontieren, dann kann man geradezu verzweifeln angesichts dieser kleinen Kraft. Das sind vielleicht persönliche Herausforderungen von Krankheit, von Einsamkeit, von Lieblosigkeit. Das sind vielleicht die großen Herausforderungen dieser Welt, wenn wir uns die Kriege und Krisen dieser Welt angucken. Und da stehen wir mit unserer kleinen Kraft, aber wir stehen doch hier im Advent. Wir stehen im Advent und warten auf das Fest, wo Jesus Christus in die Welt gekommen ist als Baby in den Stall. Augenscheinlicher mit kleiner Kraft als Baby hätte er ja nicht in die Welt kommen können. Derjenige, der den Juden Erwartung erfüllt hätte und die Römer rausgeworfen hätte. Er hat sich am Kreuz für uns hingegeben und hat nicht die Engelsheere gerufen. Augenscheinlich immer wieder eine kleine Kraft. Und nach diesem Jesus Christus, dem wir nachfolgen, nennen wir uns doch Christen. Von daher, ja, wir haben eine kleine Kraft, weil Christus derjenige ist, der die Tür aufmacht. Wir hätten die Tür auch mit der größten Kraft, die wir haben könnten, niemals aufmachen können. Wir müssen keine große Kraft haben, sondern wir dürfen einfach direkt mit ihm, hinter ihm, in das Reich Gottes gehen, wenn wir auch nur eine Kraft haben, die so klein ist wie ein Senfkorn. Eine kleine Kraft. Und wir dürfen mit Christus in das Reich Gottes gehen. Was für eine großartige Verheißung in diesem Text der Offenbarung des Johannes. Und was für ein großartiges Merkmal dieser Gemeinde in Philadelphia, dass sie sich dessen bewusst war und dass sie das auch wirklich gelebt hat. Es gibt ein zweites Merkmal der Gemeinde in Philadelphia, was ich gerne herausheben möchte, was in unserem Text drinsteht, was dieses Sendschreiben tatsächlich auch beinhaltet. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Und das ist das zweite Merkmal dieser Gemeinde. Es geht um Geduld. Wurde hatte schon angedeutet, Geduld ist so ein Teil dessen, was eigentlich Warten ausmacht. Und es ist definitiv nicht ein wirklich herausstechendes Merkmal unserer Zeit. Also wenn Karin und ich Filme oder alte Filme angucken, denken wir oftmals so, meine Güte, ist das langweilig. Weil man doch irgendwie viel schnellere Schnitte gewohnt ist, viel mehr Action und viel mehr emotionale Achterbahn. Und da guckt man so einen Film an und ich merke, wie ich einfach ungeduldig werde. Jetzt möchte ich aber genau wie bei dieser kleinen Kraft nochmal auch genau darauf hinweisen, dass in dieser Geduld zwei mögliche Missverständnisse drinstecken könnten. Das erste Missverständnis, was da drinstecken könnte, ist, dass Christus da jetzt steht mit erhobenem moralischem Zeigefinger und sagt, du musst einfach geduldiger sein. Natürlich, Geduld kann man ein Stück weit lernen. Das macht schon das kleine Kind, was nicht den ganzen Adventskalender auf einmal auf ist, sondern nur Türchen für Türchen öffnen darf, bis der Heiligabend da ist. Schon das ist eine gute Übung in Geduld. Und natürlich können wir das auch weiter verfeinern. Und dem einen liegt es mehr als dem anderen. Und wenn ich mir so angucke, wie ich in einem Stau stehe oder in einer langen Schlange an der Kasse, gehöre ich zu den anderen. Ja, mir fällt es schwer, geduldig zu sein. Mir fällt es sehr schwer, geduldig zu sein. Und ich befinde mich da in der hervorragenden Gesellschaft der Jünger. Wann kommt es denn jetzt endlich? Aber es geht nicht um geistliche Exerzitien in Geduld. Es geht nicht darum, dass wir sie aus uns heraus entwickeln. Weil sonst verzweifeln wir vielleicht irgendwann und hauen auf den Tisch und brüllen Gott an und sagen, ich will jetzt Geduld, sofort. Das ist es nicht, sondern Christus weist uns ganz wesentlich darauf hin, wie wir zu dieser Geduld kommen können. Denn er sagt, diese Geduld kommt aus dem Wort, aus seinem Wort, aus dieser guten Botschaft, aus dem Evangelium. Weil du bewahrt hast das Wort von meiner Geduld, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Weil du auch auf dieses Wort vertraut hast, obwohl du Jahr ein, Jahr aus nichts gesehen hast, was sich da drin bestärkt hätte. Und trotzdem hast du vertraut. Und genau so definiert Bibel Glauben. Glaube ist das feste Vertrauen auf das, was wir nicht sehen. Das ist Glaube. Es ist dieser Glaube, der diese Gemeinde in Philadelphia ausgezeichnet hat. Diese Geduld aus dem Vertrauen auf das Wort des Herrn. Und es ist nicht unsere Geduld. Es ist diese Geduld aus dem Wort des Herrn. Denn Christus sagt sehr, sehr deutlich, egal wie geduldig du bist, egal wie gut du da drin bist, es kommt die Stunde der Versuchung. Und dann geht es auch über deine Kraft. Dann ist nur noch die Kraft Gottes, die dich tatsächlich in Geduld halten kann. Dann kannst du nicht nur hilf mir beten, wie der Geduldige und der Ungeduldige es tun werden, sondern dann kannst du tatsächlich auch bekennen, barmherziger Gott, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, so wie wir es gerade im Vaterunser gebetet haben. Dann dürfen wir in kämpferischer Weise geduldig sein, so wie Hiob, mitten im Leid. Es gibt so ein zweites Missverständnis, das mit dieser Geduld so mitschwingt. Und dieses zweite Missverständnis ist die Frage, welche Art von Geduld ist das eigentlich? Weil es gibt so eine Art von Geduld, das würde man vielleicht so als eine passive, blinde Schicksalsergebenheit ansehen. So ein, ja mei. Ich glaube nicht, dass es hier gemeint ist. Ich glaube auch nicht, dass es sowas ist wie spirituelles Phlegma oder sowas wie eine Art geistlicher Hornhaut, die uns gegen alles Negative schützt, was an Negativem auf uns zukommen wird. Sondern es geht um eine sehende, eine aktive Geduld, die wir haben. Denn wir als Christen, wir haben doch an Weihnachten schon die Herrlichkeit Gottes gesehen. Wir wissen, was am Ende auf uns wartet. Wir dürfen doch heute schon erfahren, diese Nähe von Gottes verwandelnder Gegenwart. Seit Christus ist das Reich mitten unter uns. Es ist mitten unter uns und wir dürfen heute doch schon Kostproben von seinem Reich ganz unmittelbar erleben. Philadelphia heißt über Menschen untereinander brüderlich und geschwisterlich begegnen. Überall da, wo das passiert, erleben wir doch heute schon so einen Vorgeschmack dessen, was auf uns wartet. Getrieben und verankert und gefüllt mit der Liebe Christi. Und dieses Erleben und dieses Vertrauen, dieses aktive, kämpferische Geduldigsein, das ist es, was diese Gemeinde in Philadelphia ausgezeichnet hat und was dieser Schreiber des Sendschreibens ganz besonders herausstreicht. Kleine Kraft, tätige, aktive, vertrauende Geduld. Es gibt noch ein drittes. Das dritte, was ebenfalls in diesem Text herausgearbeitet wird, ist das Bewahren des Wortes von meiner Geduld. Bei Bewahren könnte man so auf die Idee kommen, naja, dann nehme ich so eine große Kiste, pack alles da rein, schließe sie zu und stecke sie weg. Dann ist sie gut bewahrt. Bewahren des Wortes von meiner Geduld, so wie es aber die Gemeinde in Philadelphia tatsächlich praktiziert hat, da geht es um ein aktives Bekennen. Und dieses aktive Bekennen hat die Gemeinde in Philadelphia ausgezeichnet. Es ist dieses Merkmal, was der Schreiber des Sendschreibens an die Gemeinde heraushebt und was er uns heute mitgibt. Ein aktives Bekennen. Das Interessante ist, diese Gemeinde in Philadelphia hat es tatsächlich auch gemacht. Sie ist nicht nur treu im Bekennen geblieben im ersten Jahrhundert nach Christus, in der Zeit der Christenverfolgung, sondern sie war bis in das Jahr 1390 die letzte byzantinische Stadt, umgeben von einer islamisch-osmanischen Bevölkerungsmehrheit. Und als die Mongolen in Kleinasien eingefallen sind, haben die Mongolen alle kleinasiatischen Gemeinden vernichtet, bis auf Philadelphia. Philadelphia ist im Sturm der Mongolen als einzige Stadt, Theologen sprechen von, wie durch ein Wunder, bewahrt worden. Bis ins 20. Jahrhundert hat es in Philadelphia eine christliche Gemeinde gegeben. Eine Gemeinde, die sich auf kleine Kraft, auf große Geduld, auf ein aktives Bekennen stützt. Diese Gemeinde hat über die Jahrhunderte, mehr als 1000 Jahre existiert und hat als Leuchtfeuer in die Welt hineingestrahlt. Was für eine Verheißung für unsere gerade mal 40 Jahre alte Gemeinde. Ist das nicht ein großartiges Versprechen, was wir heute an diesem zweiten Advent bekommen? Wir sind diejenigen, die dieses Licht auch austragen können. Und Licht, wie schöner könnte es denn gerade im Advent sein? Licht ist doch das, was wir gerade ausstrahlen. Das, was wir in diese Dunkelheit der Welt hinaustragen. Und so dürfen wir auch rausgehen und dürfen gerade in dieser Zeit, wo über und über das hinaustragen, was eigentlich der Kern von Weihnachten ist. Und das müssen wir jetzt nicht als moralische Miesepeter machen, so nach dem Motto, ach, das ist ja alles Tant, ja, sondern wir dürfen uns mit unseren Mitmenschen mitfreuen an all dem Schönen, was da ist, was Weihnachten einfach festlich und schön macht. Aber wir dürfen auch noch einen Schritt weitergehen und wir dürfen sozusagen einfach mal diese Perspektive einnehmen, dass wir über den Adventskranz dieses lineare Wachstum von 1, 2, 3, 4 hinausloten, exponentiell hinein in den voll erleuchteten Weihnachtsbaum, bis hinein in das neue Jerusalem. Bis hinein in das neue Jerusalem. Und da sind wir genau angekommen, wo der Schreiber dieses Sendschreibens auch endet. Mit dieser Perspektive des neuen Jerusalem. Ein grandioses Feuerwerk an Begriffen und Bildern, die uns der Schreiber des Sendschreibens hier vor Augen malt. Siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes, den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinem Vater, meinen Namen, den neuen. Was für eine Vision, die Johannes hier vor Augen malt. Ich weiß nicht, was ihr vor Augen habt. Also wenn ich so meine Augen schließe und mir vorstelle, wie das so sein könnte, dann sehe ich so ein ganz großes grünes Gewölbe. Und überall sind große, starke, hohe Bäume. Wie Säulen. Und diese Bäume, die dort stehen, sind tief mit ihren Wurzeln verankert im Erdreich, das mit dem Lebenswasser getränkt ist. Und ihre Kronen sind groß und stark, berühren einander, stärken einander, bilden zusammen einen schützenden Lebensraum. Und Gott umgibt alles. Und auf diesem Baum steht dein Name. Zusammen mit dem neuen Namen Christi. Nicht mehr Baby im Stall, sondern Erlöser dieser Welt. Da steht der Name Gottes, deine Adresse im neuen Jerusalem. Was für eine großartige Erwartung, die der Schreiber dieses Sendschreibens der Gemeinde in Philadelphia verheißt. Diese Verheißung gilt für uns. Und das ist das Großartige, was wir an diesem zweiten Advent uns vor Augen halten dürfen. Wir feiern den zweiten Advent. Wir warten auch heute noch auf das zweite Kommen Jesu Christi. Und wir wollen festhalten mit unserer kleinen Kraft an Jesus Christus. Wir wollen sein Wort in tätiger Geduld bewahren. Wir wollen mit unserer kleinen Kraft ein Licht anzünden, in die Dunkelheit hinein seinen Namen bekennen, unsere Menschen, unsere Mitmenschen auf die offene Tür hinweisen, die da ist, auf jeden von uns wartet. Und wir wollen seinen Namen groß machen, gerade.